Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute gibt's was zu feiern und dazu begrüße ich herzlich unseren Gast Achim Exner, vormals Oberbürgermeister dieser Stadt und Gründer unseres Kulturclubs Blauer Salon. Hallo Achim.
Ja, hallo. Schönen guten Abend, Jutta.
Was feiern wir denn? Sag du es.
Ja, wir feiern eine Besonderheit im Stadtteil Biebrich. Es kann gar nicht ein anderer Stadtteil in Wiesbaden sein als Biebrich, weil ich dort aufgewachsen und zur Schule gegangen bin. Dort habe ich vor genau 10 Jahren mit einigen Freunden zusammen ein Bürgerbüro gegründet und haben es Achims Rathaus genannt. Nicht wie das normale Rathaus, wo sich der Rat versammelt, sondern ein Haus, in dem man Rat erhält für alle, die Probleme haben.
Du hast ja 15 Jahre ein Rathausleben gehabt. War dir das nicht genug?
Ja, genau genommen hatte ich 25 Jahre sogar im Wiesbadener Rathaus gesessen. Das heißt, die meiste Zeit war ich ja außerhalb desselben. Nein, ich habe festgestellt, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die sich ins richtige Rathaus gar nicht reintrauen oder nicht wissen, wohin sie da genau gehen sollen. Und die kommen dann lieber zu mir und hoffen, dass ich ihnen helfen kann.
Und das hast du gemacht. Also du hast dann Achims Rathaus etabliert. Wie ging das vor sich?
Naja, eigentlich hatte ich das eingerichtet, weil ich leichtsinnigerweise im Jahre 2002 nochmal für den Hessischen Landtag kandidiert habe. War ich aber nicht so erfolgreich wie unser weiterer Gast heute, Marita Heilbach, die es gleich in die Spitze der Landesregierung gebracht hat. Sondern wir haben gesagt, egal wie die Wahl ausgeht, wir machen das Rathaus weiter. Weil schon in den ersten 100 Tagen waren über 500 Leute gekommen mit allen möglichen Problemen. Und haben wir gesagt, wenn das so ist, dann machen wir das weiter. Und mir ist das insofern leicht gefallen, weil ich bekomme ja eine Pension, die schließlich der Steuerzahler zahlt. Und dann kann ich auch umsonst für denselben arbeiten.
Als Achims Rathaus etabliert war, wie ging das denn los?
Naja, zunächst einmal haben wir anfangen müssen zu streichen und zu malen und uns Möbel und Computer und Schreibtische zusammenbetteln. Und es war vorher da drin ein Handel für Waschmaschinen und Reparaturbetrieb. Die Wiesbadener kennen bestimmt die berühmte Firma Höko. Höko gehört der Familie Hönig und der Vater, über 80 Jahre alt, schraubte zu dieser Zeit noch alte Waschmaschinen zusammen, und als er dann seinen Betrieb aufgab, hat unser Vermieter, die Geno 50, gesagt, also okay, wir renovieren, ihr richtet ein und dann fangt mal an. Und mit der Miete waren sie auch ganz anständig.
Ja, und wie habt ihr denn angefangen? Wie hast du das populär gemacht?
Naja, es haben natürlich eine Menge Zeitungen darüber berichtet. Wir haben auch Rundfunk und dann einfach durch Mundpropaganda. Und wenn man erfolgreich ist, und ich bin, und meine Mitarbeiter sind dann erfolgreich, wenn wir tatsächlich helfen können, dann spricht sich das schnell rum.
Welche Ziele hattest du denn?
Ja, ich hatte eigentlich das Ziel, es gibt ein Problem in der öffentlichen Verwaltung, dass sie immer mehr sparen muss und immer mehr auch Verwaltungsvorgänge und Bürger Anfragemöglichkeiten, alles rationalisiert wird. Das heißt, die Mitarbeiter im Rathaus, im richtigen Rathaus, haben immer weniger Zeit, um sich die Dinge zu kümmern. Und ich bin da quasi so ein Mittler zwischen Bürger und Rathaus, weil ich selber helfe ja nicht direkt, sondern ich habe die Kontakte nicht nur zum Rathaus, zur Arbeitsverwaltung, zur Industrie- und Handelskammer, zum Mieterschutzverein, zu den Fortbildungseinrichtungen, zu den Schulen. Und wenn man diese Kontakte hat und sie zugunsten eines nutzt, der die Kontakte nicht hat, dann ist, glaube ich, das getan, was getan werden muss. Und es wäre sicherlich schön, wenn es eine solche Kontaktmöglichkeit auch in anderen Städten gäbe. Aber die Wiesbadener profitieren davon. Und ich habe das eigentlich gelernt, als ich noch richtiger Oberbürgermeister war. Auch da hatte ich einmal in der Woche Sprechstunde für jeden, der da kam, und hatte ein Bürgerbüro, das die Leute unterstützt hat, die mit der normalen Verwaltung nicht zurechtkamen.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob das für dich auch ganz neue Erfahrungen waren, dass du so dicht an den Bürgern dran warst, aber das kanntest du ja dann schon. Es war dann nur dein Aufgabengebiet hat sich dann verändert.
Nö, also da brauchte ich nicht dichter rankommen, weil die Leute, die kommen, ein großer Teil sagt dann sowieso, ei Achim, kannst du mir mal helfen? Ja, also da ist keine Brücke zu überwinden.
Gleich hören wir mehr über Achims Rathaus, aber jetzt erstmal Musik. Und da du die meiste Zeit deines Lebens mittlerweile in der Karibik verbringst, werden wir was Entsprechendes spielen, damit sich deine Entzugserscheinungen in Grenzen halten. Al Son de Coimbra. Achim, diese Musik hörst du in Bonaire, wo du jetzt wohnst, den ganzen Tag, ja?
Ja, wenn ich aufstehe, höre ich den schon, weil in unmittelbarer Nähe unseres Hauses ein ganz kleiner Supermarkt, aber mit einem ganz großen Lautsprecher. Und da wird bei Ladenöffnung, beginnt die Musik, und wenn abends um 8 der Laden zugemacht wird, dann endet sie wieder. Das heißt, um mich herum ist immer Musik. Ich brauche kein Radio und kein eigenes Musikinstrument. Musik ist da.
Und bestimmt das auch dein Lebensgefühl?
Ja, ich habe mich relativ schnell darauf eingestellt, dass ich jetzt in zwei verschiedenen Welten lebe. Einmal hier in Wiesbaden und zum anderen in Bonaire. Und ich muss sagen, beide Leben gefallen mir. Und es ist eine Erweiterung des eigenen Lebens, wenn man die Chance hat, im Alter dann nochmal was völlig Neues kennenzulernen.
Ja, und jetzt sind wir in Wiesbaden, jetzt bist du in Wiesbaden und wir gehen jetzt wieder in Achims Rathaus und möchten gerne genaueres hören, Fälle und Geschichten aus diesen 10 Jahren. Also es gibt ja eindrucksvolle Statistiken, tausende von Besuchern und Ratschlägen, aber erfüll die doch mal ein bisschen mit Leben.
Also vielleicht ein paar kleine, die sich eigentlich erst in den letzten Tagen in den Sprechstunden ereignet haben. Kommt ein junger Mann rein, 18 Jahre alt, mit Mutter. Völlig verzweifelt, weil er seit einem Jahr eine Praktikumsstelle sucht, damit er seine Schulausbildung an der Schulze-Delitzsch-Schule in Wiesbaden machen kann. Da ist Voraussetzung dafür, dass man parallel zur Schule auch im ersten Jahr 3 Tage lang immer ein kaufmännisches Praktikum macht. Und er fand nun mal nichts. Er hat sich zwar mehrfach beworben, aber ich sag mal, der Gute heißt, der wird mir nicht böse sein, wenn ich den Namen nenne, Imi Sadiki. Und dann denkt jeder, ach, um Gottes Willen, dann passe ich mal lieber auf. Und das war aber für mich in dem Fall relativ einfach, weil 2 Tage später hatte er seinen Praktikumsplatz, weil ich eine ganze Menge Unternehmen kenne, die jungen Leuten auch eine Chance geben, auch dann, wenn sie einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Ein Fall, eigentlich erst vor 4 Tagen passiert. Oder ein Gastronom kommt zu mir, neu in Wiesbaden, hat ein altes Restaurant übernommen und hat zu seinem Schrecken erfahren, dass das hessische Gaststättengesetz zum 1. Mai verändert und damit ein automatischer Übergang mit einer vorläufigen Konzession nicht möglich ist und er noch 6 Wochen warten muss. Aber 6 Wochen warten, die Miete schon zahlen und keine Einnahmen haben und möglicherweise ein Verlauf der Gäste, die bisher dieses Lokal gekannt haben. Große Sorge, was mache ich? Die örtliche Verwaltung war in der Lage, früher war nur einer zuständig, jetzt sind 2 zuständig, der eine hat das in ein paar Stunden geregelt und ich hoffe, dass übermorgen wir soweit sind, auch das zweite. Und dann wird man dieses neue Lokal in der Taunusstraße vielleicht schon übernächste Woche eröffnet sehen. Oder da kommt jemand zu mir und sagt, ei, wir haben einen Nachbarn, wir kennen den gar nicht, aber das ganze Grundstück ist verwildert und es geht dauernd bei uns in die Garde rein und wir wissen nicht, mir schneit es immer ab, aber so kann es doch nicht weitergehen. Okay, ich bin also mit der Dame, die sich da beklagt hat, mit in ihr Gartengrundstück gefahren und dann sorgen wir jetzt dafür, dass der Eigentümer erstens festgestellt wird und dann gibt es die Möglichkeit, direkt mit ihm Kontakt aufzunehmen, damit er entweder selber schneidet oder aber das Schneiden des überwucherten Unkrauts halt bezahlt. Das sind so Kleinigkeiten, die relativ schnell gehen. Ich habe aber auch Fälle gehabt, an denen habe ich Monate gearbeitet. Zum Beispiel, es kommt eine deutsche Mutter und eine Mutter aus dem Kosovo wieder mit Junge an und die deutsche Mutter sagt, ey Herr Exner, das kann doch so nicht weitergehen. Die beiden Buben spielen zusammen Fußball bei der SG Germania und die Leute sind seit 16 Jahren in Wiesbaden, leben hier und sollen jetzt wieder zurück in Kosovo geschickt werden. Das war in der Tat etwas dramatisch. Sie lebten 16 Jahre hier, haben nie öffentliche Hilfe in Anspruch genommen, sondern haben immer gearbeitet. Sie waren geduldete Bürgerkriegsflüchtlinge. wohnten in Wiesbaden in der Karlstraße und mussten nun raus und kamen dann in ein Asylbewerberheim, letztendlich in Thüringen. Dort fand auch der Prozess statt und der Asylantrag wurde abgelehnt. Aber da sich in der Zwischenzeit einiges in der hessischen Gesetzeslage geändert hat, haben wir ein bisschen auf Zeit gespielt. Und ich muss dazu sagen, auch Mitarbeiter aus dem Ministerium haben dabei geholfen. Mit dem Ergebnis, dass diese Familie jetzt seit 6 Jahren ohne Angst in Wiesbaden leben kann. Beide, Vater und Mutter, wieder arbeiten. Der Junge hat jetzt schon den Schulabschluss und das Mädchen steht kurz davor. Dann habe ich noch eine sehr hübsche Geschichte. Kommt ein Mann rein und sagt, er hätte eine Thailänderin geheiratet. Und die Thailänderin würde von den deutschen Behörden keine Genehmigung bekommen, nach Wiesbaden zu ihm zu kommen. Aber er wollte doch mit ihr zusammenleben. Dann habe ich gefragt, wie er die denn kennengelernt hat. Ja, er hätte einen Freund, der ist Thailänder, hat eine Schneiderei in Wiesbaden und der hat eine Nichte. Und die Nichte hat er besucht, kennen und lieben gelernt und geheiratet. Und jetzt will er sie herbringen. Also ich habe es zunächst genauso gedacht wie die Behörden, mit denen er zu tun hatte, nämlich, dass es eine Scheinehe ist. Spricht sehr vieles dafür. Meine Mitarbeiterin, die Helge von der Heide, war voller Liebe zu diesem Schicksal und bestreitet das. Sie war sicher, dass das echt ist. Wir haben uns, glaube ich, 2-3 Monate gestritten und dann, er kam immer wieder, brachte Chatverkehr, Bilder der Hochzeit. Und dann habe ich meinem Herzen einen Stoß gegeben, habe gesagt, also es gibt so viele Gauner, die hier reingekommen sind, dann wenn ein hübsches Mädchen immerhin mit einem Deutschen verheiratet hierher kommt, soll mir das recht sein, ich versuch's mal. Dann haben wir über Kontakte mit den örtlichen Behörden, mit der deutschen Botschaft in Thailand und so weiter es hingekriegt. Plötzlich war sie da. Auf dem Weinfest habe ich sie kennengelernt. Und die leben jetzt seit 2 Jahren glücklich verheiratet in Wiesbaden und ich und die Behörden hatten Unrecht.
Gut, es gibt jetzt einen schönen Überblick, was da passiert in Achims Rathaus. Wir lassen diese Informationen sich jetzt mal setzen und hören wieder Musik. Die kubanische Gruppe Coimbra mit einem Klassiker, Bésame Mucho. Achim, nach einiger Zeit in deinem Rathaus hast du dich dann entschlossen, Salonier zu werden, beziehungsweise Salonlöwe, wie du dich selber nennst. Ist bis dato eigentlich nicht dein Metier gewesen?
Ja, eigentlich nur als Konsument, nicht so sehr als Veranstalter. Aber wir hatten mit dem Rathaus natürlich ein Problem. Das ist ja nicht ganz preiswert, das zu unterhalten. Also wir müssen Miete zahlen, die Nebenkosten, Telefon, Papier. Und ab und zu kriegt einer auch mal einen Zehner mitgegeben, der gerade ganz pleite ist. Und deswegen haben wir den Blauen Salon gegründet. Und wir sind kein Friseursalon, obwohl wir immer von den Herstellern von Waschmitteln und Kosmetika immer Reklame in Briefkasten geworfen bekommen.
Machen wir doch die Hammer blau. Ja.
Nein, es ist eigentlich eine Anknüpfung an die Salonkultur des 19. Jahrhunderts. Also mit Lesungen, Musikabenden, Exkursionen und den Ausstellungen. Wir haben im Jahr regelmäßig 4 Ausstellungen mit Künstlern aus der Region. Und deswegen Salon. Und blau, das hat eigentlich nur damit was zu tun, wir hatten an dem Laden eine blaue Markise. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt alles blau, nicht uns, sondern die Gläser, die Flaschen, alles bei uns ist blau. Und wir machen also ein regelmäßiges Kulturprogramm mit einer Besonderheit, nämlich, das ist eine Veranstaltungsreihe, die heißt, wir zeigen Ihnen Wiesbadens unbekannte Orte. Und es gibt in der Tat eine Reihe von ganz spannenden Orten, die die meisten Wiesbadener oder sagen wir 95% der Wiesbadener überhaupt nicht kennen.
Welche zum Beispiel? Welche sind das?
Na, ich nenne den ersten war die Galerie auf der Radbergsau. Die hat nur im Sommer nur sonntags auf und kann eigentlich auch nur erreicht werden per Bootchen. Und das ist ein altes Gemäuer, das schön renoviert ist. Das war früher die Fasanerie des Herzogs von Nassau, die jetzt jemand erworben hat aus der Wirtschaft, der keine Lust mehr auf Wirtschaft, auf Management und seine ursprüngliche Firma hatte und jetzt dort Ausstellungen macht und Künstler untergebracht hat. Eigentlich eine ganz spannende Szene. Und das Zweite, wir haben dreimal die Moosburg im Biebricher Schlosspark bespielt, die seit 50 Jahren unrenoviert und baufällig da herumstand. Da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben und Gott sei Dank hat das Landesamt für Denkmalspflege mitgespielt. Und vielleicht hat das auch zu dem Ergebnis geführt, dass sie jetzt tatsächlich restauriert worden ist. Und eine besonders schöne Veranstaltung dort war die Begegnung eines Violinspielers namens John Arthur Westerdahl, Amerikaner, aber in Bayern aufgewachsen, was man in seinem Deutsch auch anhört, und einem Senegalesen, der trommelt. Und die beiden sind sich in der Moosburg begegnet, haben spielend aus 200 Meter Entfernung ganz langsam abends sich trommelnd und violinenspielend genähert und dann sich unterhalten über die verschiedenen Kulturen. Und der Satz des Senegalesen war besonders schön, der sagte nämlich, ihr Europäer habt die Uhren, wir Afrikaner haben die Zeit.
Also die Moosburg wäre auch ein unbekannter Ort dann gewesen, ja?
Weil es war noch nie einer drin, um dort irgendeine Veranstaltung zu erleben. Mhm. Und wir waren in der Wiesbadener Unterwelt.
Ja.
Denn es gibt einen Kanal, der über 100 Jahre alt ist, der läuft unter der Wilhelmstraße durch, ist so hoch wie eine Altbauwohnung und auch so breit wie eine Altbauwohnung. Und dort haben wir mit einem Zitterspieler, der das berühmte Lied aus dem dritten Mann spielte, dann eine Führung gemacht, die allerdings nicht sehr lange dauerte. Dann kam das Alarmsignal, Regen in Sonnenberg, jetzt kommen die Wassermassen und wir müssen schnell aus dem Kanal raus.
Übrigens hatten wir den Karl-Heinz Boos auch in der Sendung. Der hat uns alles Mögliche erzählt darüber, über den Kanal. Und das wollte ich dir noch sagen. Wir werden nächstens mal eine Sendung machen mit Wolli Herber, dem berühmten Stadtrat, der Wiesbaden wie seine Westentasche kennt. Eine ganze Sendung über Wiesbadens unbekannte Orte.
Ja, der Wolli ist da genau der Richtige, genauso wie der Herr Boos, der uns freundlicherweise auch geführt hat. Und auch mit Wolli Herber haben wir einen Stadtrundgang durch Biebrich gemacht. Der war unglaublich gut besucht und Wolli ist wirklich ein Experte und war natürlich auch dabei, als wir am Freitagabend 10 Jahre Achims Rathaus und damit auch die Heimat des Blauen Salons gefeiert haben.
Da spielte auch die Gruppe Coimbra und von der hören wir jetzt wieder Musik, Samba Cubana. Samba Cubana ist eine Komposition von Cuanca und er ist heute hier. Achim, du hast Gäste mitgebracht. Würdest du sie uns bitte vorstellen?
Ja, ich habe ganz liebe Gäste mitgebracht. Eigentlich nicht alle, ich hätte am liebsten alle mitgebracht. Aber wir haben den Bandleader von Coimbra, Juanca Nunes, der gemeinsam mit seiner Frau Marita Haibach heute bei uns im Studio ist und die ich vor 3 Jahren kennengelernt habe, weil mich die Marita anrief und sagt, hey Achim, wie geht's dir denn? Und ich, wie geht's dir denn? Sie war nach Kuba gereist, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Und was ist dabei rausgekommen? Juanca Nunes.
Hallo Marita. Hola Juanca.
Hola Juanca.
Beim Biebricher Höfefest vor kurzem waren die Leute so begeistert, dass sie, obwohl es schwerstens geregnet hatte, trotz Schlamm und Matsch auf dem Hof den heißen Rhythmen erlegen sind. Die Wiesbadener haben die Art von Musik, die du spielst, sehr gerne, ja?
Hallo Juda, vielen Dank. Freue mich. Wiesbaden Cha-Cha-Cha ist ein una canción que hice porque Wiesbaden es la es mi yo quiero mucho Wiesbaden, live Wiesbaden, es una un pueblo donde yo comencé a vivir, es mi segunda patria, Cuba mi primera y bueno, Wiesbaden mi segunda patria.
Marita, du übersetzt heute für uns, ja?
Ja, Juanca hat gerade schon berichtet vom Wiesbaden Cha-Cha-Cha. und von dem Lebensgefühl, was einfach in Wiesbaden ist, was auch bei dem Höfefest da zum Tragen gekommen ist, dass die Wiesbadener einfach von Coimbra begeistert sind und Juanca ist, seit er hier ist, in Wiesbaden eben von der Stadt begeistert und das ergänzt sich sehr positiv.
Ja, auf der neuen CD Caliente Caliente ist dieses Lied ja zu hören. Wiesbaden hat, ich sag mal den Inhalt, Wiesbaden hat Cha-Cha-Cha und ist eine Aufforderung an den Besucher, zu den schönen Orten zu gehen. Zum Neroberg, zum Casino, zum Kurpark. Und wenn man müde vom Herumspazieren ist, kann man sich im Biebricher Schlosspark ausruhen. Ich finde das ja ganz toll, dass du also als Wiesbadener Patriotin ein Lied geschrieben hast über Wiesbaden. Wie kommen wir denn zu der Ehre?
Ya sí, porque Wiesbaden son lugares muy interesantes, Wiesbaden muy, muy lindo, muy maravilloso, donde yo lo he recorrido y pienso que si se comienza por una parte de todas partes de Wiesbaden, al final todo el mundo va caminando hacia Rhein, hacia el río. Y entonces ahí la gente descansa y recuerda todos los recorridos de Wiesbaden. Por eso me inspiré a hacer el Cha-Cha-Cha Wiesbaden.
Ja, Wiesbaden hat so viele schöne Orte, die Juanca einfach ganz toll gefallen. Und von daher hat er halt gemeint, wenn man so durch dieses Cha-Cha-Cha tanzend durch die verschiedenen Orte geht, kann man das richtige Wiesbaden-Gefühl erst richtig erleben und dann am Schluss am Rhein, im Schlosspark, Biebrich, dann erst recht dann genießen. Und vielleicht noch eine Sache, wenn das Lied gespielt wird, da tanzt die Straße mit. Ja, das ist wirklich so. Gestern war ein Straßenfest, ein weiteres in Wiesbaden-Schierstein. Da waren die Leute ganz verrückt, den Wiesbaden-Cha-Cha-Cha zu tanzen.
Und den hören wir uns jetzt mal an. Wiesbaden-Cha-Cha-Cha. Wiesbaden-Cha-Cha-Cha. Ich finde, diese Musik ist richtig Kurstadt-kompatibel. Man kommt in so einen Schlendergang rein. Das ist für Kurgäste vielleicht genau das Richtige. Juanca, du bist nicht nur Musiker, sondern auch Lehrer und Musiktherapeut und machst Trommelkurse. Was machst du da und für wen sind die gedacht?
Ja, Trommelkurse. Tengo niños, tengo personas mayores, marcene Leute. Y también trabajo con niños enfermos para un poco la percusión, el trommel. ¿Por qué? Porque relaja. Saca un poco el estrés a la persona después del trabajo y también la gente llega un poco más a conocer la rítmica, el ritmo en la música.
Ja, Juanca macht diese Trommelkurse für Erwachsene, aber auch für Kinder und besonders auch für kranke Kinder, also kranke und gesunde, aber für die Kranken hat es auch so eine belebende Wirkung wie für alle. Die Leute entspannen sich und sie genießen und die haben einfach dann so durch den Rhythmus gehen die Sorgen mal für eine Zeit zumindest aus dem Kopf und die gute Energie kommt in den Körper.
Und wo machst du diese Trommelkurse? Und wer kommt da hin? Also sind das viele Menschen, die sich dafür interessieren? Und wer bringt die Kinder?
Sí, sí, muchas personas les interesa, los niños también. Trabajo en una escuela primaria. También estoy haciendo la música terapéutica, el trommel terapéutico, en la Uniclinic en Gießen, con niños enfermos. Y también en un local, Cocodrilo 71, que trabajo con personas mayores, donde hay más técnica, donde aprenden ya la técnica del trommel, es decir, de los diferentes ritmos de cubano internacional.
Juanca hat eine Schülergruppe in der Rielschule in Wiesbaden-Biebrich. Das sind Schüler 5. 6. Klasse, die das so freiwillig machen, Musik lernen. Und es sind viele Schüler, die auch so einen internationalen Hintergrund haben, oft keine anderen Instrumente lernen oder lernen können. Dann hat er in der Uni-Kinderklinik in Gießen so eine Gruppe chronisch kranke Kinder, die da stationär sind. Und die haben einfach da so an ihrem Bett manchmal gar nicht so richtig viel Freude und genießen. Und da hilft das Trommeln auch. Und dann für Erwachsene in Wiesbaden-Schierstein im Moment nur, aber das soll sich dann noch weiterentwickeln, im Crocodile 71, das ist so ein schönes, feines Lokal in der Schiffergasse. Einmal die Woche ist so eine Gruppe, die da auch Erwachsene mit ihm trommeln.
Vor ein paar Tagen bist du mit deiner Gruppe im Blauen Salon aufgetreten. Mir sind die T-Shirts aufgefallen, die du getragen hast oder die ihr alle getragen habt. Vorne drauf ist das berühmte Bild von Che Guevara. Ist das ein politisches Statement oder ist das so eine Dekoration, sagen wir mal?
Sí, Independientemente que son muchos pulóveres muy lindos, es la imagen del Che porque los cubanos queremos mucho al Che porque, bueno, fue el ejemplo de la revolución cubana. Y desde pequeño amamos al Che como el líder, como el que nos guió. Y entonces, también tenemos canciones para él, es decir.
Ja, die Kubaner lieben alle Che, also insofern ist es eine politische Erklärung, aber jetzt nicht so eine sozusagen für die Revolution oder so, sondern einfach Che als Person, der so jemand als ein Vorbild in Kuba heute noch gilt und der so viele Menschen da bislang beeindruckt. Aber Coimbra hat nicht nur T-Shirts von Che, sondern das war jetzt an dem Abend, hat es auch sehr gut gepasst. Manchmal tun sie auch welche an, wo Kuba drauf ist, aber Che ist schon immer was ganz Besonderes.
Die kubanische Nationalhymne, so wird das Lied von Carlos Puebla ja gerne genannt, spielst du auch und wir hören es jetzt. Hasta siempre, eine Hommage an den Kommandante. Juanca, du kommst aus Kuba, aber mittlerweile ist Wiesbaden deine zweite Heimat geworden. Und da Integration ja das große Thema dieser Zeit ist, fragen wir mal, wie integriert fühlst du dich?
Sí, en estos cursos yo pienso que hay mucha gente muy amable, pero mucha gente no escucha, son muchas personas. También pienso que el curso de integración es interesante, pero un poco largo. Muchas personas juntas no pueden escuchar. También es mucha gramática lo que se da en estos cursos. Mucha gramática, y entonces no hay oportunidad de aprender de hablar bastante.
Ja, wir haben gerade eben noch mal über diesen Spanischkurs kurz gesprochen. Aber Juanca, glaube, du fühlst dich doch gut integriert hier.
Ja.
Nur das mit dem Deutsch, das klappt eben noch nicht so, wie er sich's wünschen würde. Und da war eben auch eines der Probleme, dass der Deutschkurs, den er am Anfang ganz intensiv gemacht hat, zu viel Grammatik hatte, ja.
Ja.
Und aber sonst, glaube ich, hast du doch immer so erzählt, und ich merke das auch, dass die Leute auf dich zugehen, wie du auf die Leute zugehst, oder?
Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Ich habe mal ein Interview gelesen von dir in der Zeitung und da hast du dich ein bisschen ausführlicher geäußert. Kannst du dich daran erinnern?
Sobre la integración.
Sí. No, sí, pienso que sí, la integración de lo de. Por lo menos yo me he integrado a hacer las cosas que yo me he estudiado, me he. Pro, y hay muchas personas que no, pero bueno, yo siempre he querido integrarme a la sociedad nueva que vivo, como también viví en Cuba. Y es por eso que un poco, claro, con la ayuda de mi esposa, me he integrado a conocer cosas nuevas, porque es un país nuevo para mí y para todos los que vienen extranjeros.
Ja, er hat sich immer von Anfang an wirklich hier auch integrieren wollen und hat so das Beste gemacht. Auch gab auch viele Menschen, die ihm geholfen haben, um sich hier wirklich auch gut zu fühlen.
Ja,
Sí.
du möchtest noch was sagen?
Sí, como decía Marita, muchas personas no quieren integrarse a la nueva donde vivimos. Y es por eso es que no sé, no quieren. Para mí la integración es importante en cada país, porque es un país nuevo, pero nos integramos a hacer cosas ya. Y se tiene logros, después que se integra, se tiene logros.
So, er kennt auch andere Personen, die wollen sich nicht so integrieren, aber für ihn war das eigentlich klar, dass er von Anfang an auch hier dazugehören möchte und ein Teil der Gesellschaft hier sein möchte.
Ja, gut. Bei den Sprachkursen und bei der Sprache, da kann auch Achim mit seinem Rathaus nicht helfen. Ja, Achim?
Doch, kann ich auch.
Ja, inwiefern denn?
Weil
Das hören wir ja gerne.
es gibt eine ganze Menge Menschen, die auch auf ehrenamtlicher Basis Deutsch beibringen. Und dann nicht unbedingt so stark auf die Grammatik. Grammatik ist schon wichtig, aber er will ja kein Weltliterat werden mit deutscher Literatur, sondern wichtig ist, sich erstmal verständlich zu machen. Man müsste mich mal da unten hören, wenn ich mühsam versuche, Dort unten wird eine Sprache gesprochen, wo ich lebe, die heißt Papiamento. Das ist eine Mischung aus Spanisch, Holländisch, Französisch, Englisch, Indianisch und Afrikanisch. Das ist schon sehr schwer und ich bin froh, wenn ich da guten Tag, auf Wiedersehen und ich hätte gerne ein Bier ganz gut hinkriege. Und ich denke, wenn er es schafft, Handkäse mit Musik nicht nur auszusprechen, sondern auch noch gut zu finden, dann ist das schon ein halber Deutscher.
Dann ist er schon ziemlich integriert, ja, das muss man schon sagen. Ich bin froh, dass auch da Abhilfe zu schaffen ist und die Leute, die solche Deutschkurse gerne möchten, die können eben auch zu Achims Rathaus kommen und da wird ihnen geholfen. Achim, jetzt ist mal Zeit, Bilanz zu ziehen. 10 Jahre Achims Rathaus. Ist das Projekt bis jetzt hier und heute erfolgreich gewesen?
Ich denke ja, weil die bloße Statistik sagt aus, 2400 Beratungsstunden, 5500 Beratungsgespräche, insgesamt 4000 Leute, die rund 4000 Leute, die zu uns gekommen sind, viele Außentermine, Kontakte mit allen möglichen Behörden. Und im Ergebnis, wir haben mal so 100 Fälle durchgeguckt, um eine Statistik hinzukriegen. 60% konnten die Probleme komplett gelöst werden, bei weiteren 20% wenigstens teilweise. Und es gibt auch 20% der Fälle, da mussten wir sagen, da können wir auch nicht weiterhelfen. Was nicht ganz unverständlich ist, weil viele betrachten ja Achims Rathaus so als die letzte Instanz, wenn Behörden und Anwälte nicht mehr helfen konnten. Wir schaffen es dann trotzdem noch manchmal, aber halt nicht immer. Aber ein Besuch lohnt sich trotzdem. Und es kommen auch viele vorbei, die sich einmal einfach mal auskotzen wollen, die mal reden wollen, dass ihnen einer zuhört. Und dazu sind sie bei uns auch herzlich willkommen und sie müssen auch nicht verdursten. Die Kaffeemaschine läuft immer.
Hast du denn gute Kooperationspartner?
Ja, eigentlich kann ich mich über keinen beklagen. Weder die Arbeitsverwaltung, noch die Industrie- und Handelskammer, das Ordnungsamt, nicht nur die in Wiesbaden, auch im Rheingau-Taunus, im Main-Taunus-Kreis. Bei uns kommen ja auch manchmal Leute aus Mainz herübergeschwommen. Das ist schon sehr hilfreich. Und dann habe ich mit Jochen Karl und Uschi Kart zwei Mitarbeiter im Büro. Die eine, ohne die würde der ganze Laden nicht laufen, die macht das sogenannte Backoffice. Und Jochen Karl, der war jahrelang Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung, ist jetzt auch pensioniert und ist immer da, wenn ich nicht da bin. Und meistens ist er auch da, wenn ich da bin, dann machen wir das zu zweit. Denn wenn wir schon Bilanz ziehen, vielleicht auch noch einen Blick in die Zukunft, weil es ist ja bekannt, dass ich einen großen Teil meiner Zeit in der Karibik verbringe. Wir haben jetzt gerade unsere Ferienzeit geändert. Wir hatten sonst immer im Sommer zu und im Winter, wenn ich wieder da war, geöffnet. Und jetzt machen wir es umgekehrt. Den ganzen Sommer über ist offen und erst ab Dezember machen wir eine etwas längere Winterpause. Und wenn ich im Frühjahr wieder da bin, dann macht Jochen Kahn und ich das gemeinsam weiter.
Okay, das haben wir jetzt zur Kenntnis genommen. Und da wir heute 10 Jahre Achims Rathaus feiern, werden wir jetzt mal nicht über bürokratische Schikanen sprechen, sondern werden das einfach so nehmen. Das ist eine Erfolgsstory, das Achims Rathaus, und es möge noch lang so bleiben. Und wieder Musik. Der Titel heißt Ven al Caribe, komm in die Karibik. Und das muss man dir ja nicht zweimal sagen. So, und wir fahren zwar nicht in die Karibik, sondern wir bleiben im Lande. Und dafür hören wir uns aber die CDs von Coimbra an. Wo kann man die bekommen? Die kann man bekommen, indem man auf der Website nachguckt, www.coimbre.com. Coimbra schreibt sich C-O-H-I-M-B-R-E, also www.coimbre.com. Ja, und das war's für heute. Danke fürs Kommen, Marita Heibach und Juanca. Danke, Achim. Und denk dran, du bist bald wieder dran. Wir machen gleich wieder eine Sendung und dann geht es nochmal um ein Jubiläum, nämlich 25 Jahre Partnerstadt Wiesbaden-Breslau. Die hast du ja damals in deiner Dienstzeit ins Leben gerufen und da kannst du bestimmt auch viel erzählen noch aus der Zeit, oder?
Ich bin dort geboren.
Und da aufgewachsen?
Nein.
Das nicht, aber du weißt noch viel.
Im zarten Alter von 6 Wochen Richtung Westen und dann schließlich in Wiesbaden-Biebrich gelandet.
Dann werden wir dich nach den Erinnerungen der ersten 6 Wochen dann abfragen. Also darüber mehr in Kürze. Und ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Und zuletzt noch ein Lied, das beim deutschen Publikum so richtig gut ankommt. Guantanamera.